Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Ein getöteter iranischer General auf Befehl des Weißen Hauses im Irak. Das ist heute eines der Themen, die uns besonders beschäftigen, hier in diesem Podcast des Updates vom Freitag.
Die Reaktion wird kommen. Sie werden sicherlich auch mit einer Reaktion kommen, bei der Amerikaner zu Schaden kommen. Aber das kann durchaus eine Zeit lang dauern. Ich gehe allerdings fest davon aus, dass die Iraner jetzt versuchen, ihre Verbündeten im Irak zu mobilisieren, um die Amerikaner aus dem Land zu vertreiben.
Darüber sprechen wir also in dieser Podcast-Episode. Ilka Knigge aus unserem Update-Team hat sich heute mit Lawinen in den Alpen beschäftigt.
Es sind kürzlich ja zwei Lawinen auf gesicherten Skipisten abgegangen. Eine in der Schweiz in Andermatt und eine in Italien in Südtirol im Schnalztal. Seither wird debattiert, ob es da einen Zusammenhang mit dem Klimawandel gibt. Das habe ich mir angeschaut und auch, welche Arten von Lawinen darunter gekommen sind. Denn das ist wichtig, um zu wissen, was der Ursprung sein könnte.
Also das hört ihr auch bei uns. Und wir schauen nach Leipzig-Konnewitz. Heute sind gegen vier Männer Haftbefehle erlassen worden wegen der Ausschreitungen. Da hat es ja einen Angriff auf Polizisten gegeben.
Einzelpersonen in unserer Gesellschaft, die behaupten, dass wir keine Deeskalationsstrategie an diesem Tag gefahren hätten, sind einfach auf dem falschem Pfad unterwegs. Die Polizei hat sich auch bis über 0 Uhr hinaus zurückgehalten.
Wer die Männer sind, wie es dem verletzten Polizisten geht und Neues zu den Ermittlungen auch in dieser Episode des Update-Podcasts vom 3. Januar 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Die Nachricht hatten viele von euch nach einem Aufwachen heute Morgen als Eilmeldung auf dem Display. Auf Befehl des US-Präsidenten wurde der iranische General Qasem Soleimani getötet. Das Ganze bei einem Raketenangriff des US-Militärs, kurz nachdem der General und seine Begleiter in der irakischen Hauptstadt Bagdad gelandet waren. Und nach Angaben irakischer Behörden gab es insgesamt mindestens 7 Tote, darunter auch ein hochrangiger Vertreter einer vom Iran unterstützten irakischen Miliz, der den General Soleimani empfangen wollte. Und dieser General, der war nicht irgendwer. Karin Senz ist unsere Korrespondentin für die Region. Karin, welchen Stellenwert hatte General Qasem Soleimani?
Naja, manche sagen zu ihm auch, er war der Schattenmann, einer der wirklich maßgeblichen Drahtzieher, nicht nur der iranischen Militäraktivitäten, sondern auch der iranischen Politik, vor allem was das Ausland angeht. Er soll sozusagen ein Mastermind gewesen sein hinter der Politik, vor allem wenn es um den syrischen Machthaber Assad ging. Der wird ja vom Iran gestützt. Und auch beispielsweise hatte er große Erfolge, wenn es darum ging, die IS-Terrormiliz im Irak und in Syrien zu bekämpfen. Also er war einer der ganz, ganz Großen und umso größer ist übrigens auch der Schock im Iran, dass eben er gerade von den USA angegriffen und getötet wurde.
Wenn du sagst, er hat im Irak auch unterstützt gegen den IS, war er aus diesem Grund jetzt auch im Irak oder was hatte er da zu suchen?
Naja, also von offizieller Seite aus dem Iran gibt es dazu nichts, aber die USA sagen, er sei mitverantwortlich und hätte zumindest die Proteste und die Angriffe auf die US-Botschaft in Bagdad gebilligt und er habe anscheinend aktiv geplant, dass US-Diplomaten und Militärangehörige, also Truppenangehörige im Irak, aber auch in der Region insgesamt angegriffen werden sollten und das wolle man verhindern und deswegen habe man ihn umgebracht.
Welche Reaktionen gibt es momentan aus dem Iran? Du sagst, die Stimmung kocht da ziemlich hoch.
Ja, vor allem sind die Leute geschockt. Also ich habe heute ein Interview gesehen, das ein Sprecher der Revolutionsgarden im iranischen Fernsehen gegeben hat und der ist dann plötzlich in Tränen ausgebrochen. Der Moderator hat diesen Mann in Uniform mit all seinen Orden erstmal in den Arm genommen. Das zeigt einfach, dass wirklich keiner damit gerechnet hat, dass man tatsächlich Soleimani ausschalten würde, wie das ja im Militärjargon heißt. Und die Leute sind schon heute auf die Straße gegangen mit sehr viel Trauer. Es war sicherlich nicht die Zeit für die Kritiker von Soleimani und der aktuellen Politik, sondern heute haben wir wirklich die Menschen auf den Straßen gesehen, die getrauert haben. Und das ist auch in Hass umgeschlagen, immer wieder auch auf die USA, auch auf Israel, den Erzfeind. Da hörte man immer wieder nieder mit den USA und man hat natürlich immer wieder Rache gefordert.
Nieder mit den USA, also versammelt dieser Angriff auch Iraner hinter der Regierung, die dem Regime sonst vielleicht eher kritisch gegenüberstehen?
Ja, Soleimani war zum einen einer, der eben auch sehr respektiert wurde, sehr angesehen war, auch teilweise bei Oppositionellen und was wir im Iran natürlich immer wieder erleben ist, wenn Trump das Land angreift, wenn er versucht, es auch unter Druck zu setzen, dann schweißt es die Iraner auch immer noch mal mehr zusammen.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Karin Senz über den Raketenangriff des US-Militärs, bei dem der iranische General Qasem Soleimani getötet wurde.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Besorgniserregend, das ist ein Wort, das wir heute häufiger gehört haben. Besorgniserregend.
Ich bin nun wirklich kein Freund von Soleimani gewesen. Der Mann hat ganz viele schreckliche Dinge getan, war an Kriegsverbrechen beteiligt. Aber dass die Amerikaner bereit sind, so massiv zu eskalieren, das ist schon extrem besorgniserregend.
Das sagt der Außenpolitiker Omid Nuripur von den Grünen zur Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani heute Nacht durch einen US-Raketenangriff. Auch andere Stimmen befürchten eine Eskalation in der Region. UN-Generalsekretär Antonio Guterres zum Beispiel warnt vor der Gefahr eines neuen Golfkrieges. Die iranische Führung hat bereits Vergeltung angekündigt. Und dann kam gerade die Eilmeldung vor wenigen Minuten, dass die USA 3.000 weitere Soldaten in die Region entsenden. Was sind die Folgen des US-Angriffs auf den iranischen General? Darüber sprechen wir jetzt mit Guido Steinberg, Islamwissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Herr Steinberg.
Guten Abend, Herr Günther.
Besorgniserregend. Befürchten Sie einen neuen großen Konflikt, einen Golfkrieg?
Das ist durchaus eine Möglichkeit. Ich halte den Krieg aber nicht für sehr wahrscheinlich. Und zwar vor allem deshalb, weil Präsident Trump diesen großen Krieg nicht will. Und weil die iranische Führung ihn auch nicht will. Ich gehe eher davon aus, dass die Iraner sich jetzt in aller Ruhe hinsetzen und überlegen, wie sie auf diese Aktion der Amerikaner reagieren können. Die Reaktion wird kommen. Sie werden sicherlich auch mit einer Reaktion kommen, bei der Amerikaner zu Schaden kommen. Aber das kann durchaus eine Zeit lang dauern. Ich gehe allerdings fest davon aus, dass die Iraner jetzt versuchen, ihre Verbündeten im Irak zu mobilisieren, um die Amerikaner aus dem Land zu vertreiben.
Also das könnte dann tatsächlich passieren, dass die Irakis auch irgendwann sagen, die Amerikaner raus aus unserem Land?
Ja, das ist durchaus möglich. Die Amerikaner sind mittlerweile auf Einladung der irakischen Regierung dort. Sie haben etwa 5.000 Truppen, das ist nicht sehr viel. Und starke Kräfte in der irakischen Politik fordern von der Regierung, dass sie die Amerikaner zu einem Abzug auffordert. Das sind natürlich die pro-iranischen Kräfte, aber da gehört zum Beispiel auch die mächtige Sadr-Bewegung dazu, die in den letzten Monaten zumindest doch deutlich distanziert vom Iran agiert hat. Das ist also eine Möglichkeit.
Wenn Sie sagen, der Iran wird ja die USA als Ziel sehen, irgendwas wird passieren, Sie können nur nicht genau sagen, was. Jetzt haben wir heute gelesen, nach Spiegelinformationen haben die USA auch ihre Verbündeten bereits vor iranischen Racheakten gewarnt. Heißt, könnte auch zum Beispiel die Bundeswehr treffen, die ja momentan immer noch mit rund 130 Soldaten im Irak sind?
Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Das kann natürlich als Nebenprodukt von Auseinandersetzungen, von Unruhen geschehen. Also die Präsenz der Bundeswehr ist mit diesem Tag dort sehr viel prekärer geworden. Es sind allerdings vor allem die Verbündeten in der Region, die ausgesprochen iranfeindlich agieren seit einigen Jahren, die gefährdet sind, sprich Israel, Saudi-Arabien, etwas weniger die Vereinigten Arabischen Emirate. Wir haben ja zuletzt im September gesehen, dass die Iraner mit Drohnen und Cruise Missiles Ölverladestationen der Saudis angegriffen haben. Damals waren 5% der Welterdölversorgung für einige Wochen weg. Die waren einfach vom Markt weg. Es ist aus meiner Sicht schwer mir vorzustellen, wie man die Verbündeten noch angreifen kann und dabei eskaliert. Die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, ist vor allem ein Angriff, ein größerer Angriff auf die Ölinfrastruktur, die die saudi-arabische Förderung für längere Zeit und zu größeren Teilen vom Markt nimmt. Das ist immer noch eine Option.
Was ist mit möglichen Terrorangriffen, die unterstützt werden würden, auch in Europa? Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff hat das zum Beispiel ins Gespräch gebracht.
Ja, das ist durchaus möglich. Man muss dabei allerdings im Moment immer mit einrechnen, dass die FDP so ein bisschen auf dem anti-iranischen Kriegspfad ist. Sie waren ja auch die erste Partei, die ein Verbot der pro-iranischen Hisbollah hier in Deutschland gefordert hat. Das ist eine Möglichkeit. Es hat auch Versuche der Iraner gegeben, im Jahr 2018, 2019 auch noch in Europa Anschläge auf Oppositionelle zu verüben. Ich glaube aber, dass die iranischen Botschaften, wo ja die meisten Geheimdienstangehörigen sitzen, dass die so gut kontrolliert werden, dass ein größerer Anschlag in Europa doch eher unwahrscheinlich ist. Es ist möglich, dass die Iraner das versuchen, aber dabei werden sie wahrscheinlich nur Personal verlieren.
Die Argumentation der USA war ja heute, es sei ein Akt der Selbstverteidigung gewesen. Ein Anschlag Soleimanis auf US-Bürger habe unmittelbar bevorgestanden. Was halten Sie von dieser Argumentation?
Ja, das kann man glauben oder nicht. Das Problem ist, dass diese Administration ja ein recht entspanntes Verhältnis zur Wahrheit hat. Und deswegen würde ich das zunächst einmal so stehen lassen, auf die letzten Wochen zurückschauen. In den letzten Wochen war es tatsächlich so, dass vor allem eine pro-iranische Miliz, die sogenannten Hisbollah-Bataillone, amerikanische Camps, Militärbasen im Irak beschossen haben. Dabei kam ein amerikanischer Zivilangestellter zu Tode. Deshalb hat diese These durchaus einiges Gewicht, vor allem weil Qasem Soleimani ja gerade ankam in Bagdad und dort sich mit dem Führenden, mit dem Chef der Hisbollah-Bataillone, der auch zu Tode kam, getroffen hat. Also das hat eine gewisse Evidenz, aber ich würde sagen, dass man dem Herrn Trump so etwas nicht ohne genauere Prüfung glauben sollte.
Sagt Guido Steinberg, Islamwissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In der Silvesternacht, da sind in Leipzig-Konnewitz nach Polizeiangaben Beamte mit Steinen, mit Böllern und mit Flaschen beworfen worden. Mutmaßlich von Linksradikalen. Ein Beamter wurde dabei schwer verletzt. Und heute sind wegen der Ausschreitungen gegen vier Männer Haftbefehl erlassen worden. Amelie Fröhlich aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion. Sind das die Männer, die den Polizisten schwer verletzt haben sollen?
Dazu haben die Ermittler nichts gesagt und auch Sachsens Innenminister Roland Wöller hat auf die Frage nicht klar geantwortet. Er war heute in Leipzig vor Ort.
Also wir sind froh, dass wir Tatverdächtige festnehmen konnten. Alles andere ist die Aufgabe der Ermittlungsarbeit, der Staatsanwaltschaften und der Gerichte. Aber klar muss sein, dass also diejenigen, die tatsächlich Straftaten verübt haben, dann auch mit den rechtsstaatlichen Mitteln zur Rechenschaft gezogen werden müssen.
Den vier jetzt verhafteten Männern werden Landfriedensbruch, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sie waren an Silvester in Konnewitz festgenommen worden und gegen einen von ihnen soll es jetzt ein beschleunigtes Verfahren geben. Gegen die Männer wird nicht wegen versuchten Mordes ermittelt. Genau das ist aber der Vorwurf im Fall des verletzten Polizisten. Bisher richten sich die Ermittlungen hiergegen unbekannt.
Gibt es bei den Ermittlungen zu dem verletzten Polizisten was Neues?
Ja, die Staatsanwaltschaft, die hat heute ein paar Details bekannt gegeben. Demnach haben die Unbekannten den Polizisten so massiv am Körper und Kopf angegriffen, dass er bewusstlos geworden ist. Und in diesem Zustand ist der Mann dann wohl auch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dass der 38-jährige Beamte hätte sterben können, ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft billigend in Kauf genommen worden. Die Ermittelnden sprechen von niederen Beweggründen für die Tat. Der Mann sei attackiert worden, weil er Polizist ist und deswegen werde auch wegen versuchten Mordes ermittelt und nicht wegen versuchten Totschlags.
Weiß man, wie es dem Mann geht?
Ja, inzwischen deutlich besser. Laut Sachsens Innenminister Roland Wöller ist er heute aus dem Krankenhaus entlassen worden. Rund um seine OP hat es ja so einige Irritationen gegeben. In einer Polizeimeldung an Neujahr, da hatte gestanden, der Mann sei notoperiert worden. Und das hat sich inzwischen als falsch herausgestellt. Das hat die Polizei allerdings erst eingeräumt, nachdem es Medienberichte dazu gegeben hat. Daraufhin sagte ein Polizeisprecher dem Mitteldeutschen Rundfunk heute, man müsse sich den Schuh anziehen, dass es sicherlich besser gewesen wäre, von einer operativen Maßnahme zu sprechen, statt von einer Not-OP. Inzwischen ist nämlich klar, bei dem verletzten Beamten hat es einen Eingriff an der Ohrmuschel gegeben, unter lokaler Betäubung. Lebensgefahr hat nicht bestanden.
Es gibt ja auch Kritik am Polizeieinsatz in Leipzig. Was sagen die Ermittler denn dazu?
Sie weisen das entschieden zurück. Unter anderem hatte die linken Landtagsabgeordnete Juliane Nagel der Polizei ja vorgestern indirekt eine Mitschuld für die Gewalt gegeben.
Diesmal hat man eine sehr anonyme Polizei, die behelmt und in voller Montur auf der Straße stand, gesehen und die dann auch ohne Rücksicht auf Verluste vorgegangen ist.
Auf Bundesebene hat sich jetzt auch SPD-Chefin Saskia Esken geäußert. Sie sagt, es müsse schnell geklärt werden, ob die Einsatztaktik der Polizei wirklich angemessen gewesen sei. Sachsens Landespolizeipräsident Horst Kretschmer, der hat das Vorgehen der Beamtinnen und Beamten verteidigt.
Einzelpersonen in unserer Gesellschaft, die behaupten, dass wir keine Deeskalationsstrategie an diesem Tag gefahren hätten, sind einfach auf dem falschen Pfad unterwegs. Die Polizei hat sich auch bis über 0 Uhr hinaus zurückgehalten.
In Leipzig-Konnewitz hatte die Polizei vor Silvester ihre Präsenz erhöht. Das lag laut MDR-Korrespondentin Claudia Reiser vor allem an mehreren Vorfällen in den letzten Monaten. Brandanschläge auf Baukräne zum Beispiel, Straftaten, für die Linksextremisten verantwortlich gemacht werden.
Die neuesten Entwicklungen nach den Ausschreitungen an Silvester in Leipzig-Konnewitz hat uns Amelie Fröhlich aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Lawinen in den Alpen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, da ist in Andermatt in der Schweiz eine Lawine auf eine Skipiste abgegangen, hat 6 Menschen verschüttet, alle konnten gerettet werden oder haben sich selbst gerettet. Dann am Samstag eine Lawine auf eine Skipiste im Schnalztal in Südtirol, das ist in Italien. 3 Menschen sind dabei getötet worden. Seitdem wird auch bei uns über Sicherheit in Skigebieten diskutiert und wir haben heute gelernt, wer wissen will, was, wann, aus welchem Grund passieren kann mit Lawinen, der muss wissen, was es für Lawinentypen gibt. Ilka Knigge aus dem Update Team hat sich damit heute beschäftigt. Das waren jetzt 2 Ereignisse an ganz unterschiedlichen Orten und es gibt Leute, die rufen, ja, das ist ja bestimmt auch der Klimawandel. Kann man da seriös Zusammenhänge herstellen?
Aktuell nicht, nein. Also die Vermutung liegt natürlich nahe, weil es eben um Skipisten geht, die als gesichert gelten und der Klimawandel eben auch in Skigebieten eine Rolle spielt. Aber zu dem Thema werden gerade etliche Expertinnen und Experten befragt und bisher habe ich noch von keinem gelesen, der da einen größeren Zusammenhang jetzt schon herstellt. Lukas Dürr, der ist Bergführer und Lawinenprognostiker beim Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos in der Schweiz und der hat mir heute erklärt, warum es schwierig ist, diesen Zusammenhang nachzuweisen.
Wenn man welche Rückschlüsse ziehen möchte auf eine Veränderung über die Zeit, dann müsste man das Vorkommen von einer einzelnen Lawinenart über eine ganz lange Periode beurteilen können. Und das ist im Moment nicht möglich, weil schlicht und einfach die Daten nicht vorhanden sind. Man weiß nicht, wie viele Lawinen von welchem Typ zum Beispiel in den 30er, 40er, 50er Jahren abgegangen sind.
Heißt, man kann dieses Phänomen natürlich weiter beobachten und die Lawinenabgänge in Andermatt und im Schnalztal werden auch untersucht. Und vielleicht kann man dann irgendwann Aussagen darüber treffen, ob und wie der Klimawandel dann einen Einfluss hat. Aktuell ist das aber nicht möglich.
Welche verschiedenen Lawinentypen gibt es?
Also man unterscheidet meistens 3 verschiedene Arten. Schneebrettlawinen, Lockerschneelawinen und Gleitschneelawinen. Merken kann man sich das so. Schneebrettlawinen, das sind die gefährlichsten Lawinen. Ungefähr 90% der Lawinenopfer werden von Schneebrettlawinen erfasst. Und die sehen eigentlich so aus, wie es der Name sagt. Also da bricht wirklich so ein Schneebrett aus. Du kannst deine Kante sehen, einen Bruch und ein Teil des Schnees rutscht eben ab. Dann die Gleitschneelawinen, die haben auch einen solchen Anriss. Aber bei denen rutscht die gesamte Schneedecke ab, also nicht nur ein Teil dieser Schichten. Also hier kannst du dann den Boden sehen. Diese Art von Lawinen, die verschüttet zum Beispiel oft Straßen. Das ist aber für Wintersportlerinnen und Sportler meistens kein Problem, weil die nicht von Menschen ausgelöst werden können. Lockerschneelawinen, so schwieriges Wort. Das sind die, die man vielleicht so aus Comics kennt. Da wird von einem Auslösepunkt aus immer mehr Schnee mitgerissen und die Lawine, die wird immer größer. Echt eigentlich wie bei so einem Schneeballprinzip. Weniger als 10% der Lawinenopfer werden von dieser Art erfasst.
Und wie entstehen diese Arten von Lawinen?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Lawinen können eben spontan abgehen oder auch durch Menschen ausgelöst werden. Zum Hintergrund ist es da interessant, dass der Schnee eben nicht an jeder Stelle gleich ist. Es gibt verschiedene Schichten.
Eine Schneedecke repräsentiert eigentlich immer die Geschichte des Winters. Und jede Schneeschicht, die vom Himmel kommt, die hat ihre Eigenschaften und unter den atmosphärischen Einflüssen, also das sind insbesondere Temperatur, Strahlung und Wind, verändert sich diese Schneedecke am Boden und die Schneeschicht verändert ihre Eigenschaften.
Also mal ein Beispiel. Du bist unterwegs außerhalb der Piste, so im Gelände, also als Freerider und du machst da eben deine Schwünge und dadurch gibst du dann eben zusätzliches Gewicht auf die Schneedecke und wenn es dann eine sogenannte gebundene Schneeschicht gibt, die auf einer schwachen Schicht liegt, also vereinfacht gesagt so eine schwere, dichte Schicht auf einer sehr lockeren Schicht Schnee, dann kannst du dafür sorgen, dass diese schwere Schicht eben ins Rutschen kommt, weil du dort entlang gefahren bist und so löst du dann eine Schneebrettlawine aus.
Kann man denn bei den Fällen in Andermatt und im Schnalztal schon sagen, welche Lawinen das waren und ob die Menschen auch ausgelöst haben?
Ja, in Andermatt ist es klar, da war das eine Gleitschneelawine, also eine von der Sorte, die nicht durch Menschen ausgelöst werden können. Das hat mir der Lawinenprognostiker Lukas Dürr erklärt.
Das konnte man vor Ort feststellen, also die Schneemassen sind bis auf den Boden abgeglitten und es handelt sich eben um diesen Gleitprozess, der sich dann zur Lawine entwickelt hat.
Bei dem Unglück im Schnalztal wird von einem Schneebrett berichtet. Der Sender Rai Südtirol hat sich auf die Bergrettung berufen und eben von einem 200 Meter breiten und einem Kilometer langen Schneebrett gesprochen. Das würde auf eine Schneebrettlawine hindeuten, aber würde, ne? Da ist es eben so, dass ein Lawinenexperte den Hergang gerade ermittelt. Außerdem wird im Moment gegen 5 Personen ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Herbeiführung eines Lawinenunglücks. Aber es ist eben nicht klar, wer diese Personen sind und ob die am Ende, ja, verurteilt werden.
Schneebrettlawinen, Gleitschneelawinen, Lockerschneelawinen, haben wir was gelernt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da ist es, das Jahr 2020. Es ist gerade mal ein paar Tage alt. Jetzt lasst uns mal über die guten Vorsätze sprechen. Also nicht übers Abnehmen oder mehr Sport oder aufhören zu rauchen. Dazu ist eigentlich alles gesagt. Das ist langweilig. Aber was sich tatsächlich auch viele vornehmen fürs neue Jahr, die Sache mit dem Geld, dass wir das ein bisschen besser regeln, mehr Ordnung reinbringen, vielleicht so einen Geldbaum kaufen, die Steuer früher machen, an die Vorsorge und ans Alter denken. Im Dezember, da haben wir mit Viktor Goitgar aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt über Aktien gesprochen. Viktor, was war da nochmal deine Hauptaussage?
Naja, bei den Aktien, da kann es schon im DAX zum Beispiel ein bisschen hochgehen dieses Jahr. Experten erwarten im Schnitt so ein Plus von 4%. Aber muss man natürlich auch immer wissen, Aktien bergen Risiko. Es kann also genauso gut auch runtergehen. Das wissen wir jetzt einfach noch nicht.
Ganz genau. Bei der komplizierten Situation der Weltwirtschaft momentan, da haben nicht alle Lust, an der Börse anzulegen. Viktor, lass uns heute deswegen mal über Alternativen sprechen. Und da ist natürlich die eigene Immobilie oder eine Immobilie, vielleicht, wenn es auch nur eine kleine Wohnung ist, zum Vermieten, etwas, worüber manche Leute nachdenken. Weiterhin attraktiv, trotz der gestiegenen Kaufpreise?
Ja, Immobilien haben ja immer so ein bisschen den Ruf, was Besseres kann man gar nicht machen. Betongold sagen ja viele auch dazu. Aber ich sag mal, wenn man nicht selbst drin wohnen will, sondern das als Geldanlage kauft, dann kann das ganz schnell eine Milchmädchenrechnung werden. Weil man muss sich immer vor Augen halten, als Otto-Normalverbraucher setzt man sehr viel Geld auf nur eine einzige Karte, auf nur eine Wohnung in einem Stadtteil. Und das ist dann eine Wette darauf, dass die Preise da anziehen oder dass die Mieter einem halt eine gute Miete zahlen. Aber da muss man sich schon sehr sicher sein, dass eben genau der Stadtteil richtig anzieht. Und dann muss man nach ein paar Jahren ja auch schon wieder die Heizung reparieren oder ich habe einen Rohrbruch, irgendwas ist ja immer. Also mit Immobilien Geld zu verdienen, das ist nicht so leicht, wie viele sich das vorstellen.
Eine andere Idee, du hast gerade Betongold gesagt, sprechen wir über Gold oder generell Edelmetalle, Silber vielleicht ja auch noch interessant. Ist das eine sinnvolle Art, sein Geld anzulegen in 2020?
Ja, auch Gold wird ja oft als super sicher angepriesen. Das ist aber ein großer Etikettenschwindel, weil nichts am Finanzmarkt ist sicher, auch Gold nicht. Der Preis kann steigen, er kann aber genauso gut auch fallen. Und die Kursachterbahn bei Gold, die ist sogar wilder als bei Aktien. Und wenn ich schon bei Aktien sage, da lasse ich lieber Vorsicht walten, dann sollte man das bei Gold erst recht. Was man machen kann, ist so 5-10% seines Geldes in Gold stecken, dass man einfach sagt, wenn das Finanzsystem in die Knie gehen sollte, dann habe ich wenigstens ein bisschen Gold im Keller.
Und dann setze ich eher auf echtes Gold, lass mir das zuschicken von so einem Online-Versand oder gehe da eher in Goldfonds?
Ja, also wenn man sich für den Ernstfall wappnen will sozusagen, dann sollte man natürlich auf sogenanntes physisches Gold, also Barren oder Münzen setzen, weil da ist natürlich dann die Logik, wenn das Finanzsystem den Bach runtergeht, dann habe ich eben wenigstens noch diese Barren, mit denen ich mir dann ein Brötchen kaufen kann oder ein bisschen mehr. Aber da muss man eben auch schon wirklich dran glauben sozusagen, dass das Finanzsystem irgendwann mal in die Knie geht. Das ist so ein bisschen wie die Brandschutzversicherung fürs Haus. Ja, man hat sie, aber man will natürlich nicht, dass das Haus abbrennt.
2 Jahre ist es her, dass die Kryptowährungen erstmal den Höhenflug hatten und danach total abgeschmiert sind. Wo stehen wir da momentan? Was ist mit Kryptowährungen als Anlage?
Ja, also Bitcoin hat im letzten Jahr ganz gut zugelegt, aber man muss auch sagen, wenn es eine Ecke im Finanzsystem gibt, wo es zugeht wirklich wie im Casino, dann bei Kryptowährungen wie Bitcoin. Ich kann nur sagen, man kann das machen, aber dann bitte auch richtig machen wie im Casino. Also wer ein bisschen Spielgeld übrig hat, das er wirklich überhaupt nicht braucht, der kann da investieren, sich ein bisschen ausprobieren, damit rumspielen. Für alle anderen gilt ganz klar Finger weg.
Ihr hört, die Alternativen zu Aktien, die bergen, wie Aktien auch, ihre Risiken. Für die ganz konservativen Anlegerinnen und Anleger unter euch gibt es weiterhin kaum was, außer für alle gilt, der Mix macht's, auch in 2020. Viktor Goitgar war das aus dem ARD-Börsenstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das kann nicht jeder von sich behaupten, ne? Weltmeister zu sein.
Nächste Parade, bitte. 1978 und Weltmeister 2007!
Yes! Johannes Bitter, Handballtorhüter und Weltmeister 2007.
Deutschland ist zum dritten Mal Weltmeister!
Ja, und jetzt ist 2020 und Johannes Bitter ist wieder mit dabei und das im Alter von 37 Jahren. Die Europameisterschaft in Österreich, Schweden und Norwegen startet kommende Woche. Johannes wieder im Kader der Nationalmannschaft. Dir Glückwunsch.
Vielen Dank, Dankeschön.
Johannes, ich bin manchmal froh, wenn ich morgens überhaupt aus dem Bett rauskomme. Du stehst jetzt wieder im Tor in der Nationalmannschaft mit 37 Jahren. Was mache ich denn falsch?
Du arbeitest zu früh. Also vielleicht ist es das Geheimnis, dass die Spiele eher abends stattfinden. Aber morgens Training ist natürlich nie das Schönste. Aber mir geht's gut, ich bin froh.
Auch kommende Woche, euer erstes Spiel bei der EM ist abends, nächste Woche Donnerstag. Das erste Spiel geht gegen die Niederlande, Donnerstagabend 18:30 Uhr. Was habt ihr euch für das Turnier vorgenommen?
Ja, wir haben uns schon sehr viel vorgenommen. Also wir wollen schon um Medaillen mitspielen. Das kann man ja mit der Qualität, die wir im Kader haben und auch mit den Erfolgen, die Deutschland gefeiert hat im Handball, ja, muss man sich auch so hohe Ziele setzen.
Und der Titel Europameister, der fehlte ja noch.
Ja, mir fehlt eine Medaille bei Europameisterschaften. Ich hatte bisher nur das Glück, einen vierten Platz erreichen zu dürfen. Von daher wird es sicherlich was Spannendes für mich jetzt.
Wie ist denn das eigentlich mit dem Druck? Ich kann mir vorstellen, als junger Spieler ist der noch sehr viel höher. Wird man da etwas gelassener? Wie gehst du mit dem Druck um jetzt zur EM?
Ja, ich glaube schon, dass ich da im Laufe der Zeit schon gelassener geworden bin. Man erkennt im Laufe der Zeit schon, dass es viel wichtiger Dinge im Leben gibt, aber auch wenig schönere. Also ein toller Erfolg beim Sport oder mit der Nationalmannschaft ist schon was Schönes, was man im Leben auch nicht vergisst.
Und jetzt warst du bei der letzten WM eher als Außenstehender dabei, hast das Team beurteilt. Was sind denn jetzt eure Stärken momentan?
Ich glaube, dass es eigentlich ähnlich ist wie in den vergangenen Jahren, dass wir eine sehr hohe Dichte und einen breiten Kader haben, dass wir eine sehr homogene Mannschaft sind, die eigentlich recht eingespielt ist, die jetzt leider mal so 1, 2, 3 Verletzte hat wegstecken müssen und die ersetzen muss jetzt. Aber das kriegen wir, glaube ich, alles hin. Und diese Geschlossenheit und diese Breite, die hat uns eigentlich immer ausgezeichnet.
Ich habe als Kind mal Handball gespielt, ich habe aber nie im Tor gestanden. Wie gehst du mit den Schmerzen um, wenn so ein richtig harter Ball gegen das Bein oder gegen den Arm kommt?
Ja, dem Spiel tut das nicht wirklich weh. Das ist schon eher ein positiver Schmerz. Und ich habe das schon oft beschrieben als etwas, was ja ein bisschen paradox ist. Wir Torhüter freuen uns einfach über diesen Schmerz, weil wir dann wissen, dass der Ball sehr wahrscheinlich nicht drin war.
Wir wünschen euch ein ganz tolles Turnier und natürlich viel Erfolg. Drücken die Daumen bei der Europameisterschaft, Johannes.
Ja, ganz lieb von euch. Danke, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also Pflanzen helfen, Stress zu reduzieren. Das habt ihr vielleicht heute in unseren Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten gehört. Ein Team von japanischen Wissenschaftlern hat das rausgefunden. Also weniger Stress. Ist ja schön und gut, aber die Pflanzen im Büro, die müssen ja auch am Leben gehalten werden. Bekommen oft wenig Licht, wenn sie auf dem Flur stehen oder es wird vergessen, sie zu gießen. Passiert hier in unserer Redaktion übrigens ganz genauso. Und unsere Reporterin Damaris Diener hat recherchiert, welche Pflanzen fürs Büro besonders geeignet sind. Gibt es denn da Favoriten oder Trends bei Pflanzen im Büro? Was ist da gerade angesagt?
Ja, es gibt tatsächlich Trends. Ich habe mit der Vertriebsleiterin der Firma Leaseart und Hydroplan, Nadja Schlömer, gesprochen. Die vermieten Büropflanzen an Unternehmen und Nadja Schlömer meint,
dass seit einiger Zeit auch schon wieder der Trend stark in die Richtung einer dschungelartigen Optik geht. Das heißt, wir haben viele Pflanzen, wir haben Pflanzen mit großen Blättern, es gibt palmenartige Gewächse und vor allen Dingen auch sehr gerne werden jetzt hängende Pflanzen ausgesucht.
Ja, und Nadja Schlömer hat mir auch gesagt, dass eben nicht alle Pflanzen fürs Büro geeignet sind. Und vor allem ist auch der richtige Standort entscheidend. Die schönste Pflanze geht eben auch kaputt, wenn sie zu hell oder zu dunkel steht.
Wenn ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung von Pflanzen habe, aber trotzdem Lust auf Grün und nicht gleich so einen ganzen Dschungel kaufen will, welche Pflanze sollte ich mir dann ins Büro stellen?
Also für Anfänger ist Bogenhanf ganz gut. Das ist eine fast unzerstörbare Büropflanze. Und die hast du bestimmt auch schon mal irgendwo in einem Büro gesehen. Bogenhanf, der hat so lange, schmale, nach oben stehende, grün umrandete Blätter. Und wenn du vergisst, den mal zu gießen, ist es auch nicht so schlimm. Der hält bis zu 2 Monate Trockenheit aus. Und man sollte nur darauf achten, dass man ihn nicht in den dunklen Büroflur stellt und auch keine Temperaturen unter 15 Grad aussetzt.
Welche Pflanze sollte ich mir ins Büro stellen, wenn ich Blüten sehen will?
Da wäre die Grünlilie eine gute Wahl. Die hat lange, spitze, herunterhängende Blätter, die in der Mitte fast weiß sind und so einen grünen Rand haben. Und die Blüten sind sehr klein und schön weiß. Und die Pflanze braucht wirklich kaum Pflege, weil sie dicke, starke Wurzeln hat, die das Wasser speichern können. Und man kann dann schon mal vergessen, sie zu gießen. Das ist gar nicht schlimm. Die Grünlilie ist eine echte Büropflanze. Das sagt schon der Spitzname Beamtenpalme aus.
Beamtenpalme. Was ist mit einem Kaktus oder mit Sukkulenten? Die sind doch sicher auch total einfach zu pflegen, oder nicht?
Ja, Kakteen sind super pflegeleicht, das stimmt. Trotzdem muss man da ein paar Dinge beachten. Kakteen und Sukkulenten sollten zum Beispiel niemals im Wasser stehen und auch die Erde im Topf darf nicht komplett nass sein. Außerdem brauchen sie genügend Licht. Und wenn du willst, dass der Kaktus blüht, musst du ihn auch düngen und im Winter an einen kühleren Ort stellen.
Gibt es denn auch absolute No-Go-Pflanzen im Büro?
Ja, also alle Pflanzen, die viel Pflege brauchen, da muss man natürlich aufpassen, dass man die eher nicht ins Büro stellt. Nadja Schlömer hat eine Büropflanze genannt, von der du auch lieber die Finger lassen solltest, wenn du Anfänger bist.
Wovon ich immer abrate, sind Fikuspflanzen, die doch ein bisschen aufwendiger in der Pflege sind, vor allen Dingen auch stark dazu neigen, viele ihrer kleinen Blättchen schnell zu verlieren, wenn denn die Pflege wirklich nicht fachmännisch erfolgt.
Ja, also Fikuspflanzen sind auf jeden Fall nur was für Profigärtner.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Damaris Diener über Büropflanzen. Gut fürs Gemüt, deswegen sollten wir auch gut zu den Pflanzen sein. Und das war's von uns. Das war das Update für diese Woche.
Wir sagen Tschüss
Fazit,
ohne
oder?
Pflanzen.
Ich fand das jetzt mal ein schönes Fazit für diese Woche. Seid netter zu den Pflanzen. Jawohl. Ilka Knigge ist raus, genau wie Ralf Günther. Tschüss.
Schön.
Schönes Wochenende.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.